Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des News Aktuell Podcast. Mein Name ist Nicola Wohlert und heute haben wir Alexander Bilgeri bei uns zu Gast. Alexander ist Vice President Communication, Human Resources, Production, Purchasing and Sustainability bei der BMW Group. Mit ihm wollen wir natürlich über die Kommunikation des bayerischen Autobauers sprechen, aber vor allem auch über zwei seiner Herzensthemen. Das eine lautet die Renaissance der Öffentlichkeitsarbeit und das andere ist die redaktionelle Gesellschaft und auch darüber, wie beide zusammenhängen. Alexander, herzlich willkommen bei uns im News Aktuell Podcast.
Danke, dass ich da sein darf. Hallo zusammen.
Und als Co-Hostin ist heute an meiner Seite meine Kollegin Marissa Neureiter. Hallo Marissa.
Guten Morgen auch von mir.
Alexander, du hast Wirtschaftswissenschaften studiert und bist bald nach dem Studium bei der BMW Group eingestiegen. Da bist du nun schon seit 18 Jahren. Du bist sozusagen ein Kind des Hauses. Was macht das Arbeiten bei BMW für dich aus? Oder anders gefragt, was hält dich über so lange Zeit schon bei BMW?
Also ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen. Als ich Wirtschaftswissen studiert habe, war in meinem Studiengang links die, die alle zu einer Unternehmensberatung gehen wollten und rechts die, die alle zu BMW gehen wollten. Und ich habe mir immer gedacht, nee, das machst du nicht. Bin dann als erstes auch mal in die Medien, bin nach Berlin, habe dort, das waren die goldenen 2000er Jahre, war dort in einem Startup aktiv, dann bei der Tochtergesellschaft des ZDFs. Und in dem Zusammenhang hat mich irgendwann mal BMW angesprochen, weil wir immer wieder zu tun hatten. Und dann habe ich beschlossen, okay, der Job klingt interessant, das machst jetzt mal 3 Jahre und dann ziehst weiter. Und was das Unternehmen ganz, ganz gut erkennt, ist, immer dann, wenn du die Lernkurve, die Interessenkurve sich verändert und das Unternehmen den Eindruck hat, okay, der Mensch passt zu einem, dass sie einem dann ein anderes Angebot machen. Und dann kommt man in Phase und denkt, ah, das klingt jetzt nochmal interessant, das machst du jetzt auch, dann machst du es. Und dann kommt irgendwann ja wieder, kennt ja jeder, Job Enrichment oder nicht, so, jetzt könnte mal wieder was passieren. Und dann hat das Unternehmen wieder das Gespür, wenn es denkt, dass man gut zusammenpasst. Und so waren es auf einmal 18 Jahre. Und unter anderem durfte ich 3 Jahre in den USA sein für BMW, was ein wunderbares Erlebnis war. Also das Unternehmen hat ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, wann es ja mit einem den nächsten Entwicklungs- oder inhaltlichen Schritt gehen soll, wenn das Unternehmen an einem interessiert ist.
Jetzt hast du ja schon sehr viele verschiedene Stationen im Unternehmen hinter dir und bist jetzt seit etwa 6 Monaten in deiner neuen Position als Vice President Communications für die Bereiche Human Resources, Production, Purchasing und Sustainability. Zu Deutsch für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal Personal, Produktion, Einkauf und Nachhaltigkeit. Und in einem Gespräch mit Horizont hast du schon gesagt, dass diese Zusammenstellung all deiner Bereiche die Kommunikation deines Querschnittsthemas Nachhaltigkeit erleichtert. Kannst du das für uns auch nochmal an einem konkreten Beispiel beschreiben, was du damit meinst?
Ja, also es geht um Menschen, es geht um die Kerntätigkeit der Produktion und es geht um den Einkauf, also die ganzen Lieferketten. Letztendlich ist in meinem Verantwortungsbereich die Herzkammer des Unternehmens. Also dort findet der Einkauf statt und Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsziele werden maßgeblich nicht vom Unternehmen allein gelöst werden können, sondern über die ganzen Lieferketten, die davor sind. Ich muss ja wissen, wo kommen die Dinge her, welchen CO2-Footprint haben sie, bis hin dann auf der anderen Seite der Kette, wie werden sie weiterverwendet. Dann dort, wo wir selber die Verantwortung haben, in der Produktion, sprich, wie stelle ich her, wie spare ich Wasser, wie spare ich Energie, wie reduziere ich Abfall und all die Themen, bis hin eben die Menschen. Letztendlich bin ich der festen Überzeugung, dass wir die Herausforderungen unserer Zeit maßgeblich über Kreativität lösen und Kreativität geht von Menschen aus, die sich bestimmte Technologien etc., Verfahren, Ideen haben, ausdenken, um dann ja einen Beitrag zur Lösung unserer Herausforderungen in dieser Zeit liefern. Und deshalb sage ich, da habe ich den ganzen, ich sage jetzt mal, unternehmerischen Bereich abseits des Produkts, der maßgeblich bestimmt, wie das Unternehmen in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Wie geht das Unternehmen mit den Einkaufsbeziehungen um, mit den Lieferanten? Ist es ein partnerschaftliches Verhältnis? Hilft das Unternehmen, also die BMW Group, auch, dass diese Unternehmen sich in Richtung Nachhaltigkeit entwickeln? Wie geht das Unternehmen mit Personal um, mit den Menschen? Welche Arbeitszeitmodelle, welche Integration, Fortbildung gibt es? Aber auch, wie geht das Unternehmen mit modernen Produktionsmöglichkeiten um? Und das ist maßgeblich, wenn ihr anschaut, wir haben Werke, da arbeiten 15.000 Menschen, die sind ein signifikanter, ja, gesellschaftlicher, öffentlicher Teil einer Region. Und wenn die Nachbarn sagen, sie finden das Unternehmen und das Werk blöd, dann spielt das sehr, sehr negativ auf die Unternehmenswahrnehmung ein. Also von dem Aspekt habe ich jetzt die ganze Klaviatur, die dazu beiträgt, dass wir gesellschaftliche Akzeptanz haben und dadurch unsere Produkte verkaufen können. Also ihr müsst euch ja nur selber mal die Frage stellen, ihr fahrt ein Produkt oder ihr habt ein Produkt und euer Nachbar erklärt euch die ganze Zeit, wie kann man nur ein Produkt von diesem Unternehmen, von dieser Marke haben, die sind nicht fair zu ihren Mitarbeitern, die sind nicht fair zu ihren Lieferanten, die haben irgendwie einen negativen Impact auf die Umwelt, dann werdet ihr euch irgendwann überlegen, ob ihr noch dieses Produkt nutzen wollt, weil ihr einfach diesen gesellschaftlichen Druck nicht haben wollt. Und ich habe jetzt die große Möglichkeit, genau in diesem Raum aktiv zu sein, zu sagen, hey, ja, wir stellen Produkte her, die vielleicht hier und da auch einen nicht so positiven Impact auf das Umfeld haben, was aber auch tagtäglich besser wird und wo wir unseren Beitrag leisten, damit das besser wird, weil wir an die individuelle Mobilität glauben. Aber trotzdem übernehmen wir unsere gesellschaftliche, soziale, ökologische Verantwortung. Und deshalb bin ich total glücklich, momentan in der Herzkammer des Unternehmens und in der Herzkammer der Kommunikation zu sein.
Im gleichen Gespräch mit der Horizont hast du von der, Achtung, jetzt kommt's, Renaissance der Öffentlichkeitsarbeit gesprochen und von der sogenannten redaktionellen Gesellschaft, in der wir zurzeit leben. Dabei spielen für dich die sozialen Medien eine zentrale Rolle. Kannst du uns sagen, was das für die Kommunikation bei euch, bei der BMW Group bedeutet?
Also mal ganz, ganz klar vorausgeschickt, der Journalist ist für einen Kommunikator in der Öffentlichkeitsarbeit, in der PR, auch weiterhin wichtig. Aber die Entwicklung der Social Media und der Social Media Landscape, Facebook, LinkedIn, Twitter und was es da noch alles gibt, Instagram, TikTok, hat den Unternehmen eine Riesenmöglichkeit gegeben, nämlich ohne den klassischen Intermediär, also die Schranke, an die breite Öffentlichkeit zu kommen. Bisher war da ein Journalist, der hat eine Frage gestellt, wir haben die Frage beantwortet, wir müssten davon ausgehen, dass der Journalist nicht tendenziös ist, dass er die Dinge so neutral berichtet, dass er noch weiß, wie man Kommentar von Reportage und Bericht trennt, was man ja hier und da nicht mehr ganz so in der reinen Lehre sieht, was diese Trennung betrifft, und hoffen, dass die Geschichte nicht schon geschrieben ist, sondern dass man auch mit Argumenten und Inhalten überzeugen kann. Das war ja beim Journalisten in letzter Zeit oder auch nicht immer der Fall. Es gibt ja auch, klar, aus dem eigenen Weltbild heraus Tendenzen. Jetzt haben wir mit diesen ganzen Social-Media-Kanälen die große Chance, direkt an den Endkunden, an spezifische Zielgruppen zu kommen und unsere Position zu einem Thema auch direkt ungefiltert an diese Zielgruppen heranzubringen. Und in einem pluralistischen System, glaube ich, ist das auch das gute Recht von allen, sagen wir mal, Marktteilnehmern, Kommunikationsteilnehmern, die Möglichkeit zu haben, ihre Position auch direkt an die, die es interessiert, heranzubringen. Und das bedeutet für mich die Renaissance der Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben quasi digitale Anzeigentafeln, digitale, weitreichende Wochenmagazine etc. schaffen können, wo wir selber unsere Themen, unsere Positionen an die relevanten Zielgruppen ranbringen können. Redaktionelle Gesellschaft ist eine Folge dieser ganzen Social-Media-Kanäle, weil heute ist nicht jeder nur Empfänger, sondern jeder kann auch sofort Sender sein. Wenn jemand etwas Tolles weiß, weiß, wie er das in die diversen Kanäle ausspielen kann, hat er die große Chance, Aufmerksamkeit und Reichweite zu kriegen. Also jeder, nicht nur der, der den Beruf des Redakteurs oder Journalisten erlernt hat, kann auf einmal publizieren. Und das müssen wir uns jederzeit bewusst sein, die redaktionelle Gesellschaft. Da kommt dann auch raus, dass Ministerpräsidentinnen in vermeintlich privaten Umfeldern auf einmal Bilder veröffentlicht werden, weil irgendjemand vielleicht diesen kurzen Ruhm dieses Bildes für sich genießen will, ohne vielleicht auch daran zu denken, was er damit auslöst. Aber letztendlich müssen wir uns jederzeit bewusst werden, sobald ich aus der Haustür rausgehe, bin ich Teil dieser redaktionellen Gesellschaft und das, wie ich handle, was ich sage, was ich tue, kann eine Öffentlichkeit erreichen. Und das muss man sich bewusst machen. Da draußen ist bereits die redaktionelle Gesellschaft.
Und das bedeutet was jetzt für die Kommunikation bei euch?
Das ist immer eine Upside und eine Downside. Also die Upside ist, dass man diese redaktionelle Gesellschaft ja auch nutzen kann, indem ich, wie vorher beschrieben, Informationen an die Menschen direkt ranbringe, diese gegebenenfalls aufgreifen, dort eine entsprechende Verstärkerwirkung, Reichweitenwirkung reinkriegen. Bedeutet aber auch auf der anderen Seite, wenn irgendwo eine Panne ist, wenn irgendwo etwas nicht so toll läuft und das gesehen wird, dass auch eine gewisse Öffentlichkeit sofort erlangen kann. Und das muss man sich halt jeden Tag überlegen und vor Augen führen, wie man mit solchen Themen, Krisen etc. umgeht. Allein wenn ein Produkt eine Schwäche hat, das kommt ja vor bei einem Produkt, das 2,5 Millionen Mal im Jahr verkauft wird, dass da auch mal ein Produkt dabei ist, ein Auto dabei ist, wo vielleicht das eine oder andere nicht funktioniert. Ein Montagsauto. Und dann kriegt es halt auch sofort Öffentlichkeit. Früher ging der Mensch vielleicht zu einem Journalisten, der sich für Verbraucherthemen interessiert hat. Und dann hat uns dieser Journalist angesprochen und wir haben es mit ihm geklärt. Heute macht der Mensch vielleicht gleich seinen Unmut anders Luft und kriegt eine gewisse Reichweite. Also das heißt, man muss hier immer in gewisser Weise always on sein und überlegen, was passieren kann und wie man mit diesen Themen umgeht. Weil so eine redaktionelle Gesellschaft, so eine ständige Öffentlichkeit erfordert halt auch eine Dialogfähigkeit. Wir wissen ja auch, dass wenn ich in Social Media unterwegs bin, bin ich ja meistens in einer Bubble unterwegs. Der Algorithmus steuert das ja so. Und jetzt könnte ich natürlich diese ganzen Bubbles nebeneinander existieren lassen. Und jeder von uns, Nicola, Marissa, ihr könnt euch mit euren Fanboys und Girls umgeben, die euch das, was ihr sagt, ständig positiv verstärkt und sagt, hey, mein Blick auf die Welt ist ja genau der richtige. Oder ihr geht aus eurer Bubble raus und geht auch dorthin, wo es weh tut, nämlich dort, wo die Menschen sind, die das, was ihr tut, nicht so toll finden. Und aus meiner Sicht muss ein Unternehmen auch genau dorthin. Wir dürfen Räume, öffentliche Räume nicht Dritten überlassen, die über uns reden. Wir müssen immer wieder versuchen, miteinander zu reden und in diese Räume reinzugehen und auch ein Gesprächsangebot zu machen. Auch wenn es weh tut. Und manchmal tut das verdammt weh, weil natürlich Menschen in ihrer Bubble eine bestimmte Sicht auf die Welt haben und trotz dem Gedankenmodell vom Pluralismus gar nicht interessiert sind an anderer Meinung.
Und der Ton macht ja auch häufig die Musik.
Ja. Der sich ja auch ein bisschen geändert hat in Social Media. Aber man neigt ja, oder viele neigen ja dazu, dann kritische Stimmen einfach wegzublocken, weil das stört ja das Umfeld und die eigenen Flauschis.
Gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Und zwar das über allem thronende Thema bei dir, haben wir ja gerade schon gehört, ist die Nachhaltigkeit. Ein Ergebnis unseres News Aktuell Trend Monitors aus dem vergangenen Jahr ist, dass ungefähr 83% der von uns befragten Kommunikationsprofis angaben, dass Nachhaltigkeit in ihrem Unternehmen sehr wichtig bzw. eher wichtig sei. Die Ergebnisse haben aber auch gezeigt, dass nur die Hälfte der Befragten den verantwortungsvollen Umgang mit den Marktteilnehmern, also Stichwort Lieferketten, in ihre Nachhaltigkeitskommunikation einfließen lassen. Auch dazu hatten wir bereits in unserem Vorgespräch zum Podcast gesprochen und wir haben es eben zwischendurch bei dir schon so ein bisschen herausgehört. Ihr bei BMW verfolgt hier einen ganzheitlicheren Ansatz, richtig? Wie sieht das dann im Detail aus?
Also in der öffentlichen Meinung wird ja sehr gern verkürzt, gerade in unserer Branche, dass elektrisch fahren nachhaltig ist. Das sage ich absolut nein. Elektrisch fahren kann einen Teil Beitrag zu leisten, damit wir Nachhaltigkeitsziele erfüllen. Aber ich muss mir ja die komplette Wertschöpfungskette anschauen. Weil wenn ich nur elektrisch fahre, aber den Stahl mit was auch immer grauer Energie produziere, wenn ich Menschen- und Sozialstandards nicht beachte, wenn Rohstoffe aus der Erde geholt werden, wenn ich nicht weiß, wie bestimmte Themen gesourced werden, hergestellt werden und welche Produktionsverfahren dort genutzt werden, dann kann am Ende des Tages das Produkt, das ich herstelle, vielleicht im Jetzt, weil ich es nur mit Grünstrom betreibe, Nachhaltigkeitsgefühl haben, aber ist nicht nachhaltig. Und ich muss auch schauen, was passiert denn mit dem Produkt nach der Nutzungsphase. Wir müssen auch nur mal schauen, wie viel Handys liegen daheim in euren Schubladen. Wahrscheinlich mehr als eins und das ihr nutzt. Okay, vielleicht gibt es die eine oder andere Ausnahme, weil ich gerade einen Kopf schütteln sehe.
Meiner.
Aber das sind Ressourcen.
Also bei mir sind es sicher 3 oder 4.
Ich gebe es zu, es waren bis vor einem halben Jahr, waren hier, glaube ich, 4 oder 5 in einem Zwei-Personen-Haushalt, also die außenarrangierten Geräte. Und das fand ich irgendwann so dämlich, dass ich gesagt habe, so, jetzt müssen sie zurückgeführt werden, sozusagen in den Kreislauf. Habe sozusagen alles dafür getan, dass meine Daten da gelöscht sind und sie dann zurückgeführt. Ist aber nicht so lange her.
Ja, aber schau, und genau darum geht's, dass du diese entweder eine andere Nutzung zuführst, dass auch irgendjemand nochmal damit telefonieren, mailen etc. kann und am Ende der Nutzungsphase wieder die Rohstoffe, da sind ja sehr bedeutende Rohstoffe drin, wieder in den Kreislauf kommen. Und nur wenn ich diesen kompletten Zyklus anschaue, dann bin ich auch nachhaltig. Und jetzt kann man sagen, ja, warum, das ist ja Recycling und so weiter. Und was hat das mit Unternehmen zu tun, wird eh alles gesetzlich geregelt. Und da bin ich ja der festen Überzeugung, dass es ein Grundbestreben des Unternehmens sein wird, zukünftig zirkulär und in Kreisläufen zu denken. Warum? Erstens, wir haben ja immer dieses Dreieck in der Nachhaltigkeit aus ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit. Grundsätzlich richtig. Trotzdem glaube ich, dass ein Wirtschaftsunternehmen immer noch den Primat der Ökonomie hat. Also für ein Wirtschaftsunternehmen muss der Leitgedanke die ökonomische Nachhaltigkeit sein. Das heißt jetzt nicht, dass ich die anderen zwei ausschließe. Ich komme gleich dazu. Warum? Nur über eine ökonomische Nachhaltigkeit, also wenn ich am Ende des Tages Geld verdiene, kriege ich eine Zukunftsfähigkeit und bleibe am Markt bestehen. Und ich glaube, dass ökologische und soziale Nachhaltigkeit, wenn die ganz, ganz eng am Geschäftsprozess des Unternehmens sind, Wettbewerbsvorteile generieren können, wo man sich von Wettbewerbern absetzt. Warum? Es gab mal einen Bierhersteller, der hat gesagt, für jede Kiste Bier, die ich verkaufe, pflanze ich einen Baum im Regenwald. Das ist allerbestes Greenwashing. Warum? Es hat nichts mit dem Geschäftsprozess zu tun. Hätte dieser Bierhersteller gesagt, okay, ich kümmere mich um meine Logistikketten. Ich will, dass das Bier nicht quasi tausende von Kilometern durch Deutschland oder die Welt gefahren wird, sondern ich schaue, dass das anständig distribuiert wird. Hätte der gesagt, ich kümmere mich ums Grundwasser, damit es keine Absendung, weil es eine verdammt wichtige Ressource für Bierherstellung. Ja, ich kümmere mich dafür, dass Hopfenmalzbauern fair bezahlt werden und das Bio-Hopfenmalz ist. Ja, dann ist das ökologische und soziale Nachhaltigkeit, die eng verbunden sind mit den eigenen ökonomischen Zielen der ökonomischen Nachhaltigkeit. Damit wird es glaubwürdig, damit ist es kein Greenwashing. Und deshalb sage ich, alle Themen, die ein Unternehmen unterstützen, ökonomisch nachhaltig und zukunftsfähig zu sein, aus dem Feld der ökologischen und der sozialen Nachhaltigkeit, sorgen dafür, dass man einen Wettbewerbsvorteil generiert. Wenn ich jetzt auf unsere Branche gehe, wenn ich eine neue Lackiererei installiere und diese Lackiererei weniger Strom braucht, idealerweise nur Grünstrom braucht, kein Brauchwasser mehr oder kein Prozesswasser mehr hat, also kein Abwasser mehr entsteht, dann ist es super für die Umwelt, ist aber auch super für mich ökonomisch, weil ich weniger Geld für Energie ausgebe, weil ich weniger Geld für Wasser ausgebe, für Wasseraufbereitung etc. Haken dran, kein Mensch kann mir Greenwashing vorwerfen. Wenn ich weiß, dass ich einen Facharbeitermangel habe und mir dann Gedanken mache, wie kriege ich Vereinbarkeit von Familie und Beruf hin, wie kriege ich Arbeitszeitmodelle, damit Männer und Frauen wieder in den Beruf zurückkehren können hin, wie schaffe ich die Ausbildungsmöglichen, Integrationsmöglichkeit zum Beispiel von Zuwanderern, Migranten etc., weil ich weiß, ich werde in einen Facharbeitermangel reinlaufen, dann generiere ich einen Wettbewerbsvorteil. Ist aber auch soziale Nachhaltigkeit. Und das im Hintergrund, und wenn ich dafür sorge, dass Menschen länger gesund, fit bleiben, gerade auch im Produktionsprozess und damit länger, in Anführungszeichen, meine Autos bauen können, dann ist das ein Benefit für den Menschen, weil er länger fit, gesund bleibt. Soziale Nachhaltigkeit, aber ich kann weiterhin meine Produkte herstellen. Und ich kriege überhaupt keinen Vorwurf mehr daran, dass ich irgendwie Greenwashing machen würde, weil ich irgendwelche Bäume im Regenwald pflanze. Sondern glaubwürdige Nachhaltigkeit orientiert sich ganz, ganz stark am Geschäftsprozess des Unternehmens. Daneben gibt es natürlich noch sowas wie Corporate Social Responsibility, aber das ist für mich Nachhaltigkeit im weiteren Sinne und nicht im engeren Sinne, wo es eben den Fokus auf den Geschäftsprozess hat. Dass wir Kulturförderung machen, dass wir soziale Themen machen, geschenkt. Aber das ist für mich keine eigentliche Nachhaltigkeit. Deshalb Glaubwürdigkeit für ein Unternehmen immer dann, wenn man sagt, okay, ökonomische Nachhaltigkeit im Sinne von Zukunftsfähigkeit ist wichtig und alles, was ich in der ökologischen und in der sozialen Nachhaltigkeit mache, zahlt darauf ein, weil dann mache ich kein Greenwashing.
Sehr schön. Kehren wir mal zurück nach München. Zu euch, zur BMW Group. Und zwar ganz konkret möchte ich mit dir gehen in das Corporate Media House, was du vergangenes Jahr, glaube ich, war das. Oder ist es schon noch länger her? Ist noch nicht so furchtbar.
Zwei Jahre,
ne? Ist noch nicht so furchtbar lange her, aufgebaut hast. Dort sind zusammengelegt die Bereiche Brand Campaign, Brand Experience, Brand Content und Public Relations. Mal jetzt ganz banal gefragt, wie sieht denn da die tägliche Zusammenarbeit aus? Es sind ja ganz unterschiedliche Bereiche auch da, die da zusammenarbeiten, also Kommunikation, Marketing. Ist das so wirklich nebeneinander, Schulter an Schulter? Seid ihr vielleicht auch noch getrennte Units? Gibt es ja auch in einigen Unternehmen nach wie vor. Wie sieht das bei euch aus?
Also wir sind noch getrennte Units und wir finden, dass das auch richtig ist. Weil Kooperation heißt nicht und Zusammenarbeit und das Beste rausholen heißt nicht zwingend, dass man immer eine organisatorische Einheit ist. Da mögen andere, auch Wettbewerber, anders denken, aber für uns ist das der bessere Weg. Die Uridee dahinter war, erstmal aus der Kommunikation kommen, zu sagen, wie kriege ich ja Denk- und Arbeitsweisen von Verlagen, von Redaktionen in eine Unternehmenskommunikation rein. Und Dann haben wir irgendwie gesagt, okay, lass uns ein Mediahaus gründen. Mediahaus ist quasi der Verlag und der Verlag ist verantwortlich für die internen und externen Kanäle, die wir haben. Heißt, angefangen von eben den ganzen Social-Media-Kanälen, von einer Mitarbeiterzeitung, von Intranet, BMW Group TV und so weiter. Und die koordinieren eine sinnvolle Ausspielung und vor allem auch eine sinnvolle Ausspielung, dass nicht alle Themen irgendwie gleichberechtigt überall stattfinden, sondern auch zielgruppenadäquat aufbereitet und ausgespielt werden. Das war der erste Schritt. Und dann haben wir gesagt, ja, aber wir sind die BMW Group, die stärkste Marke ist BMW und dann kommt noch Mini und Rolls-Royce. Die Menschen da draußen unterscheiden jetzt nicht zwingend immer, ob die Aussage jetzt eine reine Markenaussage oder eine Unternehmensaussage ist als Konsument, weil du begegnest dem Unternehmen vielleicht als breite Öffentlichkeit, als Aktionär, als Journalist, als Analyst, als potenzieller Kunde. Und dann haben wir gesagt, okay, über diese unterschiedlichen Touchpoints müssen ja Aussagen zu ähnlichen und gleichen Themen zumindest zusammenpassen. Und das war quasi die Idee dahinter, zu sagen mit den Kollegen vom Marketing, lasst doch uns doch bei den zentralen Themen die gemeinsam aufbereiten. Natürlich jeweils für die jeweiligen Zielgruppen unterschiedlich, aber so, dass wenn der hybride Konsument jetzt Kunde ist oder Analyst oder Aktionär und über diese Kanäle entsprechend Informationen kriegt, dass dieser Kunde sieht, okay, diese Informationen passen zusammen und stehen nicht konträr zueinander. Und das war dann die Weiterentwicklung des Mediahauses und auch das Aufsetzen einer gemeinsamen Agenturlandschaft. Wir haben ja dann gemeinsam mit Marketing eine Customized Agency gegründet mit der GAME, die dann bewusst die Aufgabe hat, von uns definierte Themen, Wahrnehmungsziele etc. so aufzubereiten, dass diese in den unterschiedlichen Kanälen für die unterschiedlichen Zielgruppen adäquat ausgespielt werden können. Und das ist die Idee dahinter. Und nein, es geht natürlich nicht immer ganz reibungslos, weil man aufgrund der Historien kommen ja Unternehmenskommunikatoren meistens vom Rationalen, Marketingkollegen kommen meistens vom Emotionalen. Und ich sage halt immer, wir brauchen doch erstmal das definierte Wahrnehmungsziel, bevor wir die Lichtanlage und den Sound haben. Also quasi Plattform, Umsetzung folgt dem Thema und nicht, machen erstmal Plattform und Umsetzung und dann überlegen wir uns das Thema. Aber das ist ein Umdenkprozess. Aber ich glaube, das ist total wichtig, auch in Zeiten knapper Ressourcen, hier Effizienzen zu heben und Kommunikation auch stimmig in die nächste Ebene zu führen.
Bleiben wir mal bei deinen Kolleginnen und Kollegen dort im Mediahaus. Welche Skills in der Kommunikation glaubst du gewinnen in der Zukunft an Bedeutung? Was müssen die Kolleginnen und Kollegen mitbringen?
Also ich glaube, das Entscheidende ist weiterhin wie in der Vergangenheit Neugier und Interesse an Menschen. Interesse an Menschen und Themen, wie man Themen für Menschen und unterschiedliche Zielgruppen aufbereitet. Und dann erwarte ich von zukünftigen, aber auch von bestehenden Kolleginnen und Kollegen, dass sie an den Trends dranbleiben. Also ich erwarte nicht, dass jeder Kollege so weiß, wie ein Algorithmus im Detail funktioniert und wie welche Buzzwords etc. wie, wo, in welchem Kanal entsprechend Reichweite treiben. Dafür gibt es dann den Experten und der jeweilige, wir nennen es Themenowner, also der als Pressesprecher für ein bestimmtes Thema Verantwortung zeichnet, sucht sich auch, wir nennen das in einem Roundtable-Prozess, die Menschen zusammen, mit denen er das Thema machen will. Also wenn ich eine Fahrzeugeinführung habe und sage, okay, ich brauche eine klassische Pressemappe, die mache ich vielleicht selber oder nehme ich jemanden von der Agentur an mein Roundtable, ich brauche eine Fahrveranstaltung, dann nehme ich mir einen Eventkollegen dazu. Wenn ich sage, okay, ich will das auch noch auf den Social-Media-Kanälen ausgespielt haben, nehme ich mir noch einen Social-Media-Experten dazu und so baue ich mir für dieses Thema mein Team und ich bin dort auch Projektmanager. Deshalb, ich glaube, Kommunikatoren oder ich bin mir sicher, dass Kommunikatoren auch mehr und mehr diese Skills haben müssen, Projektmanagement, Themen gemeinsam zu treiben, multidiverse Teams mit unterschiedlichen Kapazitäten, Kompetenzen etc. zu steuern und das auch in einer marktintegrierenden Art und Weise. Weil es nützt mir jetzt nichts, wenn ich irgendwas Tolles in München mir einfallen lasse und die Märkte alle sagen, hey, das geht komplett an dem vorbei, was wir brauchen und dann die Kolleginnen und Kollegen einheitliche oder eigenständige, nicht abgestimmte Adaptionen machen. Also Skills, weiterhin Interesse an Themen aufbereiten, zu visualisieren, eine Leidenschaft für Menschen, aber diese neben der reinen Pressesprechertätigkeit ganz klar Projektmanagement, das Steuern von multidiversen Gruppen.
Mhm. Wo wir gerade schon beim Thema Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Du bist ja auch für HR in der Pflicht und stehst gerade vor der Herkulesaufgabe, dem Fachkräftemangel zu begegnen. Was sind denn da die zentralen Fragestellungen? Also zum Beispiel bei den Themen Ausbildung, Boomer, Integration und welche Lösungen habt ihr denn schon für euch ausfindig gemacht?
Also der Fachkräftemangel, wer davor die Augen verschließt, wird ein Desaster laufen. Und das ist für uns auch ganz klar Teil, wie ich vorher beschrieben habe, der sozialen Nachhaltigkeit. Ich muss mir heute Gedanken machen, wie ich attraktiv sein kann, um einfach auf die demografischen Veränderungen reagieren zu können. Und da ist das Feld total breit. Es geht klassisch, wie es wahrscheinlich jeder aufführt, über IT, Informatik etc., also diese ganze Softwarekompetenz, wo wir ja auch in einem riesigen Wettbewerb mit anderen Unternehmen stehen, aber auch ganz, ich sage jetzt mal, metallindustrietypische Themen wie Instandhalter, Elektronik und so weiter, die wir einfach finden müssen. Momentan haben wir noch den großen Vorteil einer hohen Arbeitgeberattraktivität in Deutschland, was BMW betrifft, weil wir zum einen faszinierende Produkte oder für viele immer noch faszinierende Produkte herstellen und spannende Aufgabenfelder zu haben.
Was aber auf lange Sicht wahrscheinlich nicht ausreichen wird mehr.
Richtig, aber was wir schon feststellen bei den jungen Bewerberinnen und Bewerbern, dass die maßgeblich sich inzwischen an Themen entlang hangeln. Wenn ich Informatiker bin und ich total interessiert bin an einem autonomen Fahren, weil ich da eine Challenge drin sehe, weil ich dort eine Herausforderung, dann haben wir dort ein Angebot und wir müssen diesen Absolventen, diesen Menschen darstellen, dass sie hier quasi an der Zukunft arbeiten können und dass sie hier auch Arbeitsbedingungen anders entwickeln. Da ist vielleicht hier und da auch das Problem, dass wir immer noch in sehr starken Tarifstrukturen, Arbeitszeitmodellen unterwegs sind, was vielleicht dem typischen Programmierer nicht immer so entgegenkommt, der halt gern arbeiten würde, wenn er meint, dass er den größten kreativen Peak hat. Aber auch da müssen wir für Ausgleich sorgen. Und wie tun wir das? Wir versuchen schon relativ früh an Universitäten, Fachhochschulen etc. zugegen zu sein, denen zu zeigen, was wir tun, gemeinsam Projekte zu entwickeln. Wir haben laufend Hackathons, auch in den Werken, wo wir Problemstellungen, wo wir sagen, hey, lass doch da mal junge, kreative Menschen überlegen, wie die mit diesen Themen umgehen würden, vom Kleinen bis zum Großen. Und da kommt auch recht viel schon raus. Wir hatten in Landshut letztendlich, da ging es darum, kaputte Teile, da wird irgendwann ein Teil gemeldet, wird gescannt und dann sollte das irgendwann mal eingesammelt werden und dann wird das zur Seite geschoben und kein Mensch weiß am Ende des Tages, wo dieses Teil ist und fängt zum Suchen an. Haben wir einen Hackathon gemacht, die haben eine App, innerhalb von 24 Stunden eine App entwickelt mit entsprechend QR-Code. Die werden jetzt auf diese Teile geklebt. Damit werden die mit Geodaten gespeichert. Der Einsammelprozess um ein Vielfaches erleichtert und das Suchen reduziert. Und sowas finden natürlich Absolventen, Studierende total spannend, quasi in ihren Kursen, in solchen Themen mit den Lehrern, Professoren etc. an so einem Thema arbeiten zu können und das auch dann in der Praxis umgesetzt sehen zu können. Ja, da versuchen wir uns quasi Menschen, Themen praxisnah zu öffnen. Aber es wird ein ständiger Wettkampf werden, um die besten Köpfe. Und die besten Köpfe sind nicht nur zwingend in München, Deggendorf, Leipzig, sondern die sitzen vielleicht auch irgendwo in Afrika, in Singapur, in Peking, in Seattle, in Austin, in Sao Paulo und weiß Gott wo. Und deshalb müssen wir das Unternehmen auch in diesen Regionen attraktiv machen und attraktiv nicht nur zwingend über sichere Arbeitsplätze, entsprechende Bezahlung etc., sondern über die Herausforderungen und die Inhalte.
Ja, man sieht es ja auch Wettbewerber bei euch oder generell viele Unternehmen fahren ja aktuell sehr große Employer-Branding-Kampagnen. Weg von Werbung hin zu Employer-Branding eigentlich, weg vom Produkt hin zu, wie bekomme ich wieder Fachkräfte ran. Also es wird auf jeden Fall noch sehr spannend werden, wie es in den nächsten Jahren weitergeht.
Definitiv. Also durch den demografischen Wandel wird der Druck nicht geringer. Aber wenn ich daraus wieder einen Wettbewerbsvorteil generieren kann, wenn ich eben der bin, der beste Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinbringt, wenn ich der bin, der die besten Bildungs- und Fortbildungsangebote hat, wenn ich der bin, der es schafft, Menschen länger gesund zu halten und im Prozess zu halten, wenn ich der bin, der es schafft, Zuwanderung zu nutzen, indem ich qualifiziere und die Menschen für das Unternehmen zu gewinnen, dann kann ich auch der sein, der im Gegensatz zu anderen im weltweiten Wettbewerb besteht. Dann sind wir wieder bei der sozialen Nachhaltigkeit. Und ganz uneigennützig unterstützt die Zukunftsfähigkeit und den geschäftlichen Erfolg.
Und deswegen, so weiß ich auch aus unserem Vorgespräch, gehört ja auch der Bereich Kultur und Sport mit zu deinem Wort, zu den vielen anderen genannten von vorhin. Ich komme mal wieder ein bisschen zurück zur Kommunikation. Wir hatten auch gesprochen schon über die datengetriebene Kommunikation, die bei euch auch schon seit ein paar Jahren eine immer größere Rolle spielt. Was genau macht ihr da und welchen Nutzen zieht ihr da für eure Kommunikation raus?
Also Kommunikation war, glaube ich, über Jahrzehnte immer sehr bauchgesteuert. Und als ich aus den USA zurückkam und da habe ich die ersten Projekte aufgesetzt, habe ich gesagt, ich möchte eigentlich mehr wissen, wie unsere Wirkung ist. Also die Kette, der Prozess muss ja sein, es entsteht im Unternehmen eine Unternehmensstrategie, aus dieser Unternehmensstrategie leite ich eine Kommunikationsstrategie ab, aus der Kommunikationsstrategie leite ich Wahrnehmungsziele ab, dann schaue ich, mit welchem Produkt, mit welchen Themen ich diese Wahrnehmungsziele erreichen kann, dann messe ich das und die Erkenntnisse fließen wieder in die Kommunikationsstrategien, die Anpassungen raus, rein und gegebenenfalls auch in die Unternehmensstrategie. Damit ich das tun kann, muss ich erstmal eine klare Kommunikationsstrategie haben. Und eine Strategie sollte auch so gestaltet sein, dass sie einen Horizont hat. Also nicht jedes Jahr eine neue, sondern so 5 bis 7 Jahre sollte eigentlich so ein Thema schon oder so ein Themenkomplex schon eine Relevanz haben, damit ich dort reinkatern kann. Dann, wenn ich die Wahrnehmungsziele definiert habe auf Basis meiner kommunikativen Ziele, muss ich die knallhart mit Zahlen belegen. Tonalitäten, Reichweiten etc. Was will ich erreichen? Und wenn ich das gemeinsam mit den Partnern festgelegt habe und die Kolleginnen und Kollegen dann an den Themen arbeiten, dann muss ich bei jeder einzelnen Maßnahme hinterher messen. Welchen Beitrag hat, auch vor dem Hintergrund des jeweiligen Kapitaleinsatzes, welchen Beitrag hat diese Maßnahme für mein Wahrnehmungsziel geleistet? Und da muss ich auch den Mut haben, Dinge abzuschneiden, auch wenn sie mir persönlich ganz toll gefallen, aber sie keine Wirkung erzielen. Und deshalb ganz klar ständiges Messen, Wiegen, Anpassen. Messen, Wiegen, Anpassen. Das ist jetzt natürlich für so einen klassischen Pressesprecher, den wir ja jetzt schon mal dazu in Anführungszeichen benötigt haben, dass er jetzt neben Pressesprecher auch Themenowner ist und Projektmanagement macht für seine Themen, der aus einer Historie kommt, wo er sagt, ja wieso, ich weiß ja schon, wie ich das alles erreicht. Und dann komme ich auf einmal um die Ecke und sage, ja, glaube ich, dass du das alles weißt, aber jetzt messen wir es. Das bedarf natürlich eines kulturellen Shifts, eines neuen Verständnisses, dass wir so entsprechend auch eine Transparenz herstellen. Ich glaube aber, es ist total wichtig, um auch im Unternehmen zu zeigen, dass unsere Maßnahmen Wirkung halten und dass sie maßgeblich für die Unternehmenswahrnehmung einen Beitrag leisten. Und was ich überhaupt nicht will, was ja gerne mal als Maßgabe oder als so eine Orientierung genutzt werden, waren die Media-Äquivalenzwerte. Also Entschuldigung, das ist der größte Quatsch überhaupt, weil ich kann doch eine inhaltliche Aussage, eine inhaltliche Berichterstattung nicht mit einem Zentimeter oder Quadratzentimeter Preis in einer FAZ Süddeutschen, Wall Street Journal gleichsetzen oder mit einem 1000er Kontaktpreis von irgendwelchen Werbebannern. Und deshalb brauchen wir da auch eine andere Größe, wie wir Erfolg messen. Und wir wissen alle, in der Kommunikation ist auch oft der Erfolg, dass man Dinge richtig stellt, klarstellt und eben negative Berichterstattung neutralisiert oder verhindert, weil man in den Dialog, in den Austausch geht, weil man Argumente liefern kann. Und das kann ich mit einem Media-Äquivalenzwert nicht messen. Deshalb für uns wichtig, Reichweiten, Tonalität und der Corporate Reputation Index, den wir jedes Jahr messen und schauen, wie wir in den Feldern, in unseren Hauptwahrnehmungstreibern uns verändern.
Ich glaube, wir haben auf die Frage selten so eine klare Antwort bekommen, weil bei vielen ist gerade das Thema KPIs ein sehr schwieriges in der Kommunikation.
Ja, weil es für Kommunikatoren ungewohnt ist. Da kommt irgendwas, die machen mit ihrem Vorstand ein Interview, legen sich dann dieses Interview hin und sind dann erstmal 20 Minuten beseelt, wie toll das geworden ist. Alles okay, finde ich auch super. Aber dann bitte auch schauen, haben wir die richtigen Menschen erreicht? Haben wir das in den richtigen Kanälen gemacht? Haben wir die richtige Tonalität drin? Weil wir neigen ja auch gern, in gewohnten Prozessen zu bleiben. Und was wir momentan extrem machen, ich habe es vorhin gesagt, Journalisten sind für uns immer noch wichtig. Aber genauso wichtig sind in der Online-Welt für uns, wir nennen es sogenannte Mavens und Connectors, das sind nicht zwingend die sogenannten Influencer mit ganz viel Reichweite, weil jetzt bin ich auch böse, Reichweite ist mir im ersten Schritt mal egal, ich bin ja nicht Marketing, sondern ich möchte meine Botschaften an die richtigen Menschen ranbringen. Und das sind für mich die Mavens und Connectoren, also teilweise die Experten, die denen die Influencer teilweise folgen, weil wenn die mit ihrer Fachexpertise sagen, hey, das ist ein richtiger Gedanke, das ist ein richtiger Weg, dann kommt im zweiten und im dritten Schritt auch die Welle. Und ich brauche nicht zwingend reichweitenstarke Influencer, die elegant, lasziv über eine Linie, über Leder fahren und sagen, wie toll das Leder ist, weil damit erreiche ich ja inhaltlich erstmal gar nichts außer Reichweite. Was BMW hat auf jeden Fall, ist eine hohe Marken- und Unternehmensbekanntheit weltweit. Also Reichweite allein bringt mir nichts, sondern ich muss Reichweite oder idealerweise die richtigen Themen am richtigen Ort haben bei den richtigen Menschen, die mir dann einen Beitrag dazu leisten, dass wir als vertrauensvoll und verantwortlich gesehen werden, als Teil der Lösung. Das Unternehmen, ja, sieht die Herausforderungen, ja, sieht auch, dass es einen Beitrag für die Herausforderungen leisten muss oder zur Lösung der Herausforderungen leisten muss und dass dort jeden Tag Männer und Frauen, jung und alt, mit einer großen Leidenschaft daran arbeiten, die Herausforderungen, Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit zu suchen, zu finden und zu etablieren. Weil wir haben ja Jetzt bin ich mal zugespitzt. Wir haben zwei Möglichkeiten, um die Herausforderung zu lösen. Das eine, wir gehen vor 1789 und jeder von uns fängt an, drei Felder Wirtschaft zu machen. Und unser eigener Lebenshorizont ist irgendwie um unsere Scholle 15 Kilometer, wobei die 15 Kilometer dann schon eine Tagesreise hin und her sind. Oder wir glauben an den Überlebenswillen, an den Erfindergeist, an die technologische Leidenschaft von Menschen, um Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit zu finden. Und ich bin auch ganz der festen Überzeugung, dass wir bitte die Hausaufgaben auf unserem Planeten machen und hier schauen, dass wir den in Ordnung kriegen und nicht mit einer Ausweichbewegung auf den Mars fliegen und schauen, wie es dort toll sein kann. Weil wenn man mal so vom Weltall auf den Mars schaut, dann sieht der ziemlich dröge, rot etc. und staubig aus. Und wenn man auf die Erde schaut, dann sieht die immer noch einladender aus mit diesem Blau, dem Weiß und den Kontinenten. Also vielleicht sollten wir erstmal die Probleme hier lösen, bevor wir es sagen, jetzt hinterlassen wir das und schauen mal, wie es auf dem Mars ausschaut.
Auch wenn das jetzt schon ein sehr schöner Abschluss für unsere Folge wäre, möchte ich dich doch noch zu unserer Glaskugelfrage so ein bisschen bewegen. Und zwar Stichwort künstliche Intelligenz bzw. Text-KI. Und zwar über ChatGPT sprechen ja gerade alle und das Jahr 2023 ist augenscheinlich das Jahr der künstlichen Intelligenzen. Was meinst du, auch wenn es jetzt ein bisschen weiter weg von den Themen ist, die wir heute besprochen haben, wie schaut denn unsere Arbeitswelt in der Kommunikation hinsichtlich Text-KI, künstliche Intelligenzen so in 5 Jahren aus? Würdest du für uns eine Prognose wagen?
Also ich finde die Entwicklung total spannend, auch was ChatGPT betrifft, andere KI-getriebene Lösungen, weil ich glaube, sie können erleichtern. Also erleichtern insoweit, dass ich beispielsweise Standardtexte, Standardthemen, Standardrecherchen, wenn ich auf den typischen Pressclubs unterwegs bin, muss ich mir nicht mehr zukünftig mich durch x PDFs und Pressemitteilungen pflügen, sondern der Algorithmus, die KI, sucht mir die Informationen zusammen. Und das ist gut so, weil ich dann wieder menschliche Intelligenz, also MI quasi oder HI, Human Intelligence, wieder nutzen kann, um sie auf den Dingen einzusetzen, die den nächsten Schritt gehen, die aus dieser Grundinformation das mehr machen. Weil oft ist es ja nicht die Information zu sammeln, also der Data Leak ist da und wenn mir die künstliche Intelligenz hilft, diesen Data Leak entsprechend zu sortieren, dann ist das komplett hilfreich, aber dann aus dem Data Lake rausgeholten Information den nächsten Verarbeitungsschritt zu machen. Wenn das der Mensch dann sich wieder darauf konzentrieren kann, dann haben wir doch alle viel Zeit gewonnen, um die wirklich wichtigen Dinge zu tun. Und die KI macht die Dinge, die sie am besten kann, nämlich Daten zu crawlen, Daten zu generieren, Daten zusammenzufügen und daraus eine Basis zu machen. Deshalb glaube ich, KI wird eine große Bedeutung die nächsten 5 bis 10 Jahre für uns haben, weil sie unsere tägliche Arbeit als Kommunikatorinnen und Kommunikatoren nachhaltig unterstützen wird.
Alexander, danke schön. Wir sind am Ende unserer Fragen angekommen. Wir hätten aber, glaube ich, auch noch ein paar mehr auspacken können. Aber irgendwann müssen wir ja mal einen Schnitt machen. Wir haben viel Spannendes aus eurem Haus gehört, aus dem Hause BMW. Du hast uns einen Blick hinter die Kulissen werfen lassen. Das fand ich alles sehr, sehr spannend. Aber zum eigentlich Wichtigsten hast du auch uns viel erzählt, dass es, wie ihr bei BMW Nachhaltigkeit macht und denkt und das ist und bleibt einfach ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema für uns alle. Herzlichen Dank dafür und viel Erfolg bei allem, was kommt.
Herzlichen Dank, Nicola, Marissa. Es war toll, mit euch zu reden, meine Gedanken zu teilen und ich hoffe, es war auch immer nachvollziehbar.
Das war es auf jeden Fall. Dankeschön.
Danke.